Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird im September gewählt und wir schauen mal genauer hin auf die Kultur, die Menschen, die sie verantworten, auf die Rolle, die sie in einer Stadtgesellschaft spielt. Wo es kein Kulturzentrum und kein Kino gibt, da gibt es am Rande der Republik im Osten häufig noch ein sogenanntes Bindestrichtheater, Görlitz-Zittau oder Altenburg-Gera zum Beispiel. Wie positioniert sich ein Haus gegenüber rechtsradikalen Strömungen, gegenüber einer Partei wie der AfD, die gegen Vielfalt und Weltoffenheit agitiert, oft auch im Bereich der Kultur? Welche Funktion hat das Theater für die Stadtgesellschaft? Welche Rolle schreibt es sich selbst zu beim Thema Demokratie und Meinungsfreiheit? Heute zu Gast Daniel Morgenroth, der Generalintendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau. Das ist in Sachsen ganz am Rand. Einmal über die Brücke, dann ist man schon in Polen. Das Theater soll aber mitten in der Stadtgesellschaft stattfinden. Herzlich willkommen, Daniel Morgenroth.
Hallo, guten Tag.
Wir reden ja immer von den Brettern, die die Welt bedeuten. Aber was ist das denn für eine Welt jenseits der Bühne? Was hatten Sie vor sich, als Sie 2021 in Görlitz angefangen haben? Gesellschaftlich, aber auch politisch und kulturell.
Naja, also als ich hier angefangen habe, zunächst mal die Finanzierung des Hauses stand und steht immer wieder mal auf Messerschneide. Also es war immer die Frage im Raum, gibt es überhaupt genug Geld für dieses Theater? Mhm. So, dann hat uns Corona natürlich noch irgendwie getroffen und das war so ein sehr holpriger Start mit vielen Fragezeichen und vielen Problemen. Aber was mir damals Mut gemacht hat und auch heute noch Mut gemacht hat, ich habe noch nie erlebt, ein Publikum, das mit so viel Werf und Leidenschaft hinter dem eigenen Theater steht, dass Kunst und Kultur so ein wirklich essentielles Bedürfnis sind. Und zwar quer durch alle Schichten weg, nicht wie man das manchmal kennt, nur durch eine gewisse bildungsbürgerliche oder großbürgerliche Schicht, sondern durch alle Schichten hinweg, die hinter diesem Theater stehen, die dieses Theater wollen, auch in finanzschweren Zeiten. Und das schlägt natürlich auch über in die berühmte Zivilgesellschaft. Also dann mag es schon sein, dass gut 30% hier AfD wählen, aber das bedeutet eben, dass knapp 70% nicht AfD wählen. Und die sind viel, viel engagierter, als ich das aus vielen Städten im Westen kenne.
Ist die Tatsache, dass Sie, wie übrigens ja immer noch zu viele Intendanten im Osten Deutschlands aus dem Westen kommen, ein Thema gewesen?
Naja, ich weiß nicht, ob das ein Thema war. Es war für mich ein bisschen ein Thema. Ich bin sehr froh, ich habe einen Chefdramaturgen mitgebracht, der gebürtiger Ostberliner ist. Und da bin ich sehr froh drum, da auch immer wieder seinen Hinweis zu haben über bedenkt doch noch mal jenes oder Achtung, Vorsicht, Folgendes. Für viele Dinge hat man da selber, ich mit meiner Westsozialisation, keine Sensibilität. Eigentlich sollte es aber keine Rolle spielen, aber ich lerne tatsächlich in den 4 Jahren, in denen ich jetzt hier lebe, sehr, sehr viel über den Osten und den Westen. Das wird ja auch seit dem Buch von Herrn Oschmann rauf und runter diskutiert. Und ich glaube, da ist viel, was ich als gebürtiger Wessi erst nicht wahrgenommen habe und was auch noch besprochen werden muss und was eben noch nicht ausgegoren ist und was ich hier gerade lerne. Deshalb für mich ist es eine sehr lehrreiche Zeit. Ich glaube, dass der gute Kunst machen will, kann das im Osten oder im Westen tun, wenn er eine Sensibilität für den Ort hat. Also man muss sich auf den Ort im Stadttheater einlassen. Der kann im Westen, der kann im Osten sein. Und da ist es erstmal wirklich eine sehr lokale Frage, glaube ich.
Was sind denn die Dinge, die Sie gelernt haben?
Eine gute Frage, ja. Naja, also ich habe zum Beispiel gelernt, also kürzlich hat mich mein Schwiegervater wieder besucht und sagte zu mir, naja, schau mal, das ist doch jetzt alles über 30 Jahre her, Wende und sonst was, es spielt doch alles keine Rolle mehr, Ost und West. Und dann muss ich aber feststellen, nachdem ich jetzt hier, also ich kenne ja auch nicht den Osten, ich kann was zur Oberlausitz hier sagen, wo ich hier so lebe, wie hier die Stimmung ist, aber dann gucke ich wieder diese schreckliche Heute-Show und sobald wieder irgendwie es um die AfD geht, macht der Moderator einen blöden sächsischen Akzent nach und es wird wieder der dumme, sächsisch sprechende, rechtswählende Ossi dargestellt. Dieses Klischee ist doch da. Und gleichzeitig schreibt man sich auf die Fahnen, man wäre progressiv und links und eben nicht chauvinistisch. Aber man kreiert diese Stereotypen immer wieder. Und das wäre mir, glaube ich, noch vor 5 Jahren nicht aufgefallen, dass sowas immer wieder kommt. Aber diese kleinen Sticheleien, diese Beleidigungen, diese Herabwürdigungen, die sind da. Und da fehlt ein Punkt, da fehlt ernst genommen zu werden.
Sie haben Corona erwähnt, dass Sie natürlich hart getroffen hat, wenn Sie 2021 angefangen haben. Aber Sie haben sofort angefangen, auch in dieser Hinsicht das Theater mit der Gesellschaft zu verbinden. Der Widerstand gegen die Impfung war ja auch in Görlitz ziemlich stark.
Ja, das ist so, das ist der Fall. Und ich glaube eben, der Auftrag eines Stadttheaters ist ein anderer als der Auftrag eines Theaters in der Metropole, eines großen Staatstheaters. Ja? Also wir sind für, ich habe es ja gesagt, für den Ort da. Wir müssen sehr lokal denken. Was fehlt hier, was wird gebraucht? Eines der großen Probleme in unserer Gegend ist, das haben andere Gegenden auch, ein großer Ärztemangel. Also auch ich, als ich hierher gezogen bin, hatte größte Schwierigkeiten, überhaupt einen Hausarzt zu finden, geschweige denn Fachärzte. So, dann kam diese Impfung und es wurde allenthalben gesagt, impft euch, hängt am besten Banner ans Haus, wird uns vom Bühnenverein gesagt. Und die Menschen hatten, viele Menschen hatten da Angst, hatten Fragen und dann haben wir eine Impfsprechstunde online durchgeführt. Im Theater, ein Livestream mit zwei Ärzten. Tatsächlich mit zwei Fachärzten und die Menschen konnten vorher Fragen einsenden, konnten aber auch live während der Veranstaltung Fragen stellen. Und wir haben alle möglichen Fragen rund um und zur Impfung beantwortet, weil in einem Impfzentrum bekommt man keine Fragen beantwortet. Also war es für uns jetzt, wir sind ja kein medizinischer Betrieb, aber hier war es die Aufgabe, dass das Theater jetzt mal aufklärt über die Impfung. So, und jetzt geht diese ganze Geschichte natürlich weiter. Dann wird hart diskutiert über Corona-Maßnahmen, was war sinnvoll, was war nicht sinnvoll. Solche Debatten holen wir dann natürlich auch ins Theater, weil das muss natürlich nachbesprochen werden und da müssen auch die Fehler und die Probleme auch besprochen werden.
Das heißt, Sie holen ganz bewusst auch andere gesellschaftliche Gruppen als nur kulturelle Gruppen rein ins Theater.
Na, selbstverständlich. Also anders geht es ja gar nicht. Und es ist ja, glaube ich, auch ein Zeichen, wenn ich sage, das Theater ist einer der Diskursmittelpunkte oder eigentlich der Diskursmittelpunkt unserer Stadt, dann meine ich das ganz wörtlich, denn wir sind das einzige Theater hier. Wenn wir hier weg wären, dann gäbe es kein Theater mehr. Aber es findet ja nicht nur Kunst, es findet nicht nur Oper, Konzert und Schauspiel und Tanz bei uns statt, sondern die Diskussion zur Bürgermeisterwahl, sowohl in unserem Haus in Zittau als auch in Görlitz, sowas findet ganz natürlich auf unserer Bühne statt. Jugendweihe, Verabschiedung der Handwerkskammer, Verleihung des Brückepreises etc. Solche Dinge finden ganz natürlich in unseren Räumlichkeiten statt. Aber dann natürlich auch diese ganzen Angebote von Spielclubs, von Diskussionsveranstaltungen etc., wo wir nach draußen gehen, da hat das Theater doch eine Diskursfunktion, eine Raumfunktion. Und das ist auch die große Chance, weil wir ein sehr, sehr offener Raum sind, der erstmal politisch ist in seiner Grundhaltung, in der Grundhaltung von einem Humanismus, von einer gewissen Gerechtigkeit, aber nicht parteipolitisch. Deshalb haben wir die Möglichkeit, doch erstmal alle parteipolitischen Strömungen zu uns hereinzuholen und ins Gespräch zu bringen.
Da möchte ich noch ein bisschen stehen bleiben, Stichwort Bürgermeisterwahl. Es gibt vielleicht so im Schnitt 30% AfD-WählerInnen in der Stadt. Die AfD ist stark in Görlitz und die größte Fraktion im Stadtrat. Alles auch Menschen, die ja vermutlich oder hoffentlich oder sehr wahrscheinlich ins Theater gehen. Was ist Ihre Strategie? Abgrenzung oder Einladung, wenn ich Sie richtig verstehe? Auf gar keinen Fall Abgrenzung.
Nein, ich glaube, Abgrenzung, die Strategie von Abgrenzung gegen rechts und allen möglichen Brandmauern und Absagen haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie erfolgreich die war. Sie hat nämlich dazu geführt, dass die Wählerzahl eigentlich nur noch steigt für die AfD. Nein, man muss ins Gespräch kommen, denn tatsächlich bei 30% Wählerinnen und Wählern der AfD hier reden wir doch nicht auf gar keinen Fall von 30% Rechtsradikalen. Hier reden wir von 30% unzufriedenen Menschen, die mit dem einen oder anderen Teil der Politik unzufrieden sind und die vor allem Protest wählen. Wenn ich jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht noch dazu nehme, das sind diese beiden großen Protestströmungen, dann wählt hier fast die Hälfte der Menschen etwas anderes als alle etablierten Parteien. Und das sollte uns doch eigentlich zu denken geben, dass die Hälfte der Menschen mit allen etablierten Parteien hochgradig unzufrieden ist. Das ist die Message, die da ankommt. Und deshalb können wir da auch ins Gespräch kommen. Worüber wir natürlich nicht reden können, ist Fremdenfeindlichkeit, ist Antisemitismus. Natürlich gibt es diese Grenzen. Aber da ist so viel mehr an Unzufriedenheit, an Motiven, warum Menschen AfD wählen. Und da können und müssen wir ins Gespräch kommen. Das machen wir auch im Theater. Also ich habe sowohl die AfD-Fraktion schon mehrfach eingeladen ins Theater. Die sind auch teilweise gekommen und natürlich haben wir AfD-Wähler im Publikum, wir haben AfD-Wähler bei uns im Betrieb, das ist so und da müssen wir immer wieder das Gespräch suchen und das Argument auch suchen.
Wenn die AfD weiterhin an Zuspruch gewinnt und an Einfluss, dann hat sie natürlich letztendlich auch mehr Zugriff auf Etats und Gelder. Haben Sie da überhaupt keine Befürchtungen? Es muss ja nicht unbedingt um Streichung von Stellen beim Theater geben, wenn das sozusagen Diskurszentrum der Stadt ist. Aber es wird zum Beispiel die Förderung des kulturellen Zentrums Rabrika abgelehnt. Im Wahlprogramm der AfD lese ich eine teure, einseitige Bündelung quasi exklusiver Angebote an einer Stelle wie der Roten Fabrik lehnen wir ab.
Ja, also das macht mir tatsächlich Sorgen, weil die AfD hat durchaus, und das habe ich auch gesehen, das ist ja offen auf Facebook, wir haben auch ein AfD-Mitglied im Aufsichtsrat, der bei einem Facebook-Video offen erklärt hat, das Theater ist so links und so teuer und das müssen wir schließen, das können wir uns nicht leisten. Was natürlich bedenklich ist, wenn er gleichzeitig bei uns im Aufsichtsrat ist, das finde ich schon eigentlich ein starkes Stück, aber da sehe ich natürlich eine Mentalität, ja, das ist zu teuer, das wollen wir nicht und deshalb macht mir das große Angst, weil ja, ich glaube, da würden viele Kommunalpolitiker nicht mit der Wimper zucken, das Theater zu schließen als zu teuer. Und gleichzeitig wird das, glaube ich, gefüttert aus einer großen Unkenntnis. Ich habe von den Wortführern dort noch nie jemanden im Theater gesehen. Noch nie bei irgendetwas. Also es gibt auch AfD-Politiker, die immer wieder mal zu uns ins Theater kommen. Aber von den Wortführern dort habe ich noch nie jemanden gesehen. Und deshalb, glaube ich, leben die sehr stark von ihren eigenen, naja, Klischees, die sie über das Theater haben. Dass wir so ein linksgrüner Gutmenschenort sind, um mal diese Formulierung zu gebrauchen. Und das lehnen die natürlich ab, weil sie schreiben, glaube ich, auch im Wahlprogramm, man möchte das Theater entideologisieren. Also ich würde denen da raten, zumindest, ich kann jetzt nur fürs Gerhard-Hauptmann-Theater sprechen, aber sollen sie doch mal zu uns kommen und sich dann fragen, wo hier was ideologisiert ist. Ich glaube, wir sind ein sehr offener Diskursraum, der eben Dinge behandelt, die akut und lokal relevant sind. Und das wollen über 150.000 Menschen im Jahr sehen. Und das spricht doch dafür, dass hier ein sehr breiter Kreis angesprochen wird und eben nicht nur der vermutete linke Mainstream oder wie das immer heißt.
Also ich habe auf dem Spielplan viel Musikalisches gefunden, viel Komödie, viel von dem, was Sie sagen, dass Sie Programm für alle machen wollen oder für ganz viele. Es sieht aber nach Provokation oder Weltverbesserung oder auch nur moralischer Anstalt eher nicht aus. Auch nicht nach Klimawandel, Queerness oder Gendern oder die anderen brisanten Themen, die sonst so, Sie haben vorher gesagt, auf der Hauptstadtbühne eine Rolle spielen würden. Also das gesellschaftlich Brisante auf die Bühne zu bringen, wäre nicht unbedingt Ihr Theaterverständnis?
Nee, ich glaube das Brisante schon. Ich halte viele der aktuellen Säue, die so durchs mediale Dorf getrieben werden, für wenig relevant. Deshalb kümmern wir uns da auch nicht drum, weil, also Sie sprechen gerade an jetzt.
Also Klimawandel ist schon relevant.
Klimawandel ist natürlich ein relevantes Thema, ja. Ich weiß aber nicht, ob das auf die Theaterbühne muss. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es da hingehört. Und andere Dinge, wie jetzt auch diese ganzen identitätspolitischen Fragestellungen, das sind für mich eigentlich nur, ich habe schon mal gesagt, so Rückzugsgefechte, weil wir uns die eigentlichen Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit in einem spätkapitalistischen System nicht zu fragen trauen. Deshalb beschäftigen wir uns mit solchen Orchideenthemen dann, wo wir uns die Köpfe einschlagen, weil wir uns vor den eigentlich relevanten Fragen drücken. Und die stehen aber immer noch ganz groß eigentlich dahinter. Und die stehen, glaube ich, auch dahinter, warum so viele Menschen Protest wählen. Das sind immer Fragen nach einer Verteilungsgerechtigkeit, nach einer fehlenden oder wahrgenommenen fehlenden Verteilungsgerechtigkeit. Und darüber müssten wir eigentlich sprechen. Aber das trauen wir uns in der Fundamentalität nicht. Und deshalb beschäftigen wir uns eben gerne mit allerlei Orchideenthemen außenrum.
Gibt es denn dazu Theaterstücke?
Es gibt, glaube ich, Theaterstücke, weil ich glaube, also wenn Sie mich da konkret fragen, mein Theaterverständnis ist tatsächlich erstens ein Theater, das sinnlich ist. Ein Theater, das zunächst mal sinnlich ist und über den Bauch funktioniert und eben nicht über den Intellekt. Also ich möchte hier kein Theater machen, das riesige Programmhefte und Vorbildungen nötig macht, um es zu verstehen, sondern es muss erstmal ansprechend sein. Theater muss locken, Theater muss eine gewisse Erotik haben und das machen wir. Und ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben vorhin gesprochen über Identität, auch über Ostidentität. Wir haben im Schauspiel einen wunderbaren Abend, der heißt Straße der Besten. Es ist ein musikalischer Abend mit Rock und Pop aus der DDR. Großartige Lieder, ganz toll gesungen von unserem Ensemble. Der läuft jetzt, glaube ich, zum 35. Mal und der ist jedes Mal ausverkauft. Die Leute lieben das. Und das ist ein Abend, der ist voller sehr viel Nostalgie. Ich würde in Anspruch nehmen, niemals billige Ostalgie. Aber das ist ein Abend, der erzählt was. Und eine sehr berührende Geschichte auch über die Vergangenheit, über auch die DDR, über, ja, weiß nicht, die eigene Biografie. Und deshalb kommt er so gut an. Und das ist spannend. Das ist natürlich Unterhaltung, aber das brauchen wir hier. Da so locken wir hier Leute wie ich ins Theater und so bringen wir das, was wir sollen, denke ich. Ein anderes Beispiel ist, wir haben vergangenes Jahr ein großes immersives Theatererlebnis gemacht. Das hieß Malfi. Das war basiert auf der Tragödie Die Herzogin von Amalfi von John Webster. Und da haben wir den ehemaligen Güterbahnhof hier in Görlitz auf 2.500 Quadratmetern völlig umgestaltet in so eine begehbare Theaterwunderwelt. Ja, voller Paläste, Tavernen, künstlicher Wälder, künstlicher Seen mit Schauspiel, mit der ganzen Tanzkompanie, dem ganzen Opernchor, Musik vom Orchester etc. Also das war so ein ganz dichtes sinnliches Erlebnis, bei dem die Leute reingehen, schmecken, riechen, anfassen konnten. Und wir haben auf einmal festgestellt, da waren mindestens 50% sogenanntes theaterfernes Publikum bei uns, die wir sonst eigentlich nie im Theater sehen. Und unglaublich viele junge Menschen und ganz viele Menschen, die 2, 3, 4 Mal reingegangen sind, weil man das alles nicht an einem Abend quasi erfassen konnte. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, so ein sinnliches Theater zu schaffen und ein Theater zu schaffen, das wirklich Menschen mit 14, 15 Jahren begeistert, aber auch Menschen mit 60 und Menschen, die nie ins Theater gehen, Menschen, die oft ins Theater gehen. Das ist spannend. Also auf solche Arten, auf Lokales, auf Biografisches, aber auch auf eine sinnliche Weise versuchen wir wirklich ein breites Publikum ins Theater zu bringen. Und dann können wir auch über all diese Diskurse reden. Es darf nur, glaube ich, nie belehren, das darf nicht schulmeisterhaft sein. Dann können wir über Klima reden, dann können wir auch über Identitätspolitik reden. Aber erstmal muss ich das Publikum ansprechen, sonst verschrecke ich sie, weil niemand möchte in ein Seminar gehen.
Das war ja auch insofern ein ziemlicher Glücksgriff mit Malfi, weil der alte Güterbahnhof Görlitz sozusagen zu ihrer Ausweichspielstätte wurde, als sie von diesem schlimmen Wasserschaden betroffen waren. Ein Kritiker der Deutschen Bühne hat damals geschrieben, wir sind, also er verortet dieses Stück, wir sind in Görlitz zu Beginn des 20. Jahrhunderts und sehen sinngemäß dem militarisierten Adel als Vorboten des folgenden Faschismus zu. Das ist ja schon Politik.
Naja, natürlich, genau. Also ich glaube, wir können fast nie nicht politisch sein. Also das ist ja inhärent, weil Politik heißt für mich einfach immer, die Frage nach den Machtverhältnissen zu stellen. Mhm. Wer ist mächtig, wer ist ohnmächtig? Das ist für mich Politik am Ende. Und das stellen wir ja auf der Bühne immer wieder. Und da kommt dann immer ganz schnell die Frage nach der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit. Und mit dem Güterbahnhof ist es jetzt so, wir hatten tatsächlich dieses Malfi-Projekt geplant, bevor dieser schreckliche Wasserschaden kam. Aber wir sind jetzt dabei, diesen Güterbahnhof auszubauen zu einer Ausweichspielstätte für die Zeit der Sanierung des Großen Hauses. Also da kamen so ein paar Dinge recht genial zusammen.
Jenseits des Wasserschadens ein anderes Projekt, mit dem Sie tatsächlich auch überregional Aufsehen erregt haben. Das war der Stückauftrag an den Schriftsteller Lukas Rietschel. Herausgekommen ist das beispielhafte Leben des Samuel W. Das Stück war zu den Autorinnen-Theatertagen am Deutschen Theater in Berlin und zum Sächsischen Theatertreffen eingeladen. Und es bezieht sich auf Verhältnisse, wie sie so 2019 auch vor der Bürgermeisterwahl in Görlitz herrschten, wo der Kandidat der AfD nämlich mit Abstand vorn gelegen ist.
Ja, also das ist tatsächlich das Vorbild quasi, das ist die Inspiration, die sich Lukas Rietschel genommen hatte. Und wir haben da großes Glück, denn Lukas Rietschel lebt ja in Görlitz und wir haben uns mit ihm getroffen mehrfach und gesprochen und ihn dann gebeten, ein Stück zu schreiben, das für hier relevant ist, für die Gegend hier. Das war die einzige Vorgabe, etwas über hier zu schreiben. Und das hat er dann gemacht und hat tatsächlich über 100 Interviews geführt im ganzen Freistaat und ein Stück geschrieben über eigentlich die Biografie eines mehr oder weniger fiktiven AfD-Politikers und zu beleuchten, wie der so wurde, wie er geworden ist. Und da sind ganz viele Aussagen drin, oft auch widersprüchlich wirklich. Also es ist kein Stück, das uns klar sagt, es ist kein Aufstieg des Arturo Uy, das ist so gelaufen und so ist es die Wahrheit, sondern eben es bietet viele Wahrheiten an und viele Sichtweisen, erzählt aber gleichzeitig auch wieder eine Biografie aus der späten DDR, aus auf einmal dem kalten Kapitalismus der 90er und wie wird ein Mensch so, wie er wird, welche Eindrücke formen ihn. Und das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen und die Stärke des Abends liegt meines Erachtens darin, dass im Publikum, und das haben wir sicher gehabt, ich weiß jetzt, die Frage ist natürlich nicht, wer was wählt, aber wir haben sicher AfD-Wähler immer im Publikum und die können an vielen Stellen auch nicken und sagen, jawohl. An anderen Stellen werden sie sicherlich den Kopf schütteln und sagen, nein, nein. Aber das ist, glaube ich, die große Stärke, eine Ambivalenz auszuhalten und nicht schwarz-weiß zu malen, wie wir das im Moment oft und gerne tun, zu sagen, das ist gut, das ist böse. Ich glaube, davon müssen wir ganz stark wegkommen. Es gibt wenige Fragen, die sich in gut und böse entscheiden lassen, sondern meistens gibt es sehr, sehr viele graue Stufen. Wenn wir anfangen, diese graue Stufen zu akzeptieren, dass dieser AfD-Kandidat, der da gezeichnet wird, auch seine Verletzungen, seine Prägungen, aber auch seine Erfolge, sein familiäres Umfeld mitbringt, seinen ganzen Ballast als ein runder Charakter, wenn wir den endlich mal annehmen als einen runden Charakter und nicht eine Personifizierung des bösen Politikers, dann ist schon viel gewonnen, weil dann können wir den als Mensch verstehen und dann können wir auch da wieder ins Gespräch kommen.
Eine Kakophonie der Klagen und Anschuldigungen hat Rietschel selbst dieses Werk genannt. Das heißt, für mich, zeitgenössisches Theater kann auch wirken, wenn es die Lebenswirklichkeit der Menschen sozusagen in Kunst übersetzt?
Ich glaube, das ist immer wieder unsere Aufgabe tatsächlich, die Lebenswirklichkeit der Menschen in Kunst zu übersetzen, zu überhöhen. Und das ist ja auch die große Möglichkeit des Theaters, im fiktiven Raum damit zu spinnen und zu spielen, was er ja auch mit dieser Figur des Samuel W. tut, was wir auch bei Malfi getan haben, was wir auch bei der Straße tun, immer wieder mit der Fiktion und der Realität zu spielen und dadurch idealerweise Erkenntnis zu gewinnen, ja.
Wir haben zu Beginn festgestellt, dass es schwierig ist, sozusagen den Diskurs voranzutreiben. Oder ich nehme das so wahr, dass es immer mehr festgefahrene und auch aggressiv vorgetragene Meinungen gibt, aber immer weniger echten Dialog in der Gesellschaft insgesamt, nicht nur im Osten, auch im Westen, vor allem vielleicht im Westen. Sie haben erklärt, das Theater sei durchaus in der Lage, diesen Dialog anzubieten und zu führen, auch jenseits von Gräben oder auch sozusagen der eigenen Bubble.
Das denke ich auch. Also es gilt der alte Satz, wir müssen wieder zu der Annahme kommen oder zu dem Verdacht, dass die andere Seite auch recht haben könnte. Es gibt so ein paar fundamentale Wahrheiten, das ist zum Beispiel die Menschenwürde, an der dürfen und werden wir nicht rütteln. Das glaube ich schon, diese Punkte gibt es, diese Doxa, aber in den meisten Situationen könnten wir oder sollten wir anerkennen, ist da ein Körnchen Wahrheit drin, hat der andere einen Punkt oder warum ist er so? Und wir kommen, das merke ich leider sehr oft, also ich habe das selbst auch schon gemerkt, dass Menschen mir sagen, ich rede mit dir nicht, weil du jener Meinung bist. Und das finde ich ganz schrecklich. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, aufzuhören, nicht mehr mit Menschen zu reden. Ich rede erstmal mit allen, ich komme mit allen ins Gespräch. Wenn irgendwas unerträglich ist, dann kann man das immer noch abbrechen. Aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir nicht mehr von vornherein sagen, was nicht unserer Meinung ist, das steht außerhalb des Diskurses. Weil das ist tödlich. Ich glaube, dass wir noch so viele Banner geht wählen ans Haus hängen können, noch so viele Demos für Demokratie machen können. Sinnvoller ist es, ins Gespräch zu kommen. Sinnvoller ist es, anzunehmen, der andere könnte auch ein bisschen Recht haben. Da tun wir viel mehr für die Demokratie, weil dann kommt der Streit, dann kommt der Diskurs und dann kommen wir auch inhaltlich voran, als wenn wir nur ablehnen.
Was ist Ihre Grenze des Unerträglichen?
Naja, unerträglich ist, was ich gerade so grob umrissen habe. Also unser Theater ist, glaube ich, stets erstens pazifistisch und zweitens humanistisch. Das sind zwei Dinge, die ich für unser Gerhard-Hauptmann-Theater immer in Anspruch nehmen würde. Und dieser humanistische Anspruch sagt mir zunächst mal, alle Menschen sind gleich viel wert. Punkt. Also wenn jetzt Menschen herabgewürdigt werden, ob ihres Seins, ob ihrer Nationalität, ob ihrer Sexualität, ob, dann würde ich das ablehnen. Also da zum Beispiel ist eine natürliche Grenze. Und dann bei allem natürlich, was das Strafgesetzbuch strafbewehrt, da ist auch eine Grenze erreicht. Das geht nicht. Und alles andere ist erstmal diskutabel.
An diesem Punkt setzt ja auch eine sehr lobenswerte Gesprächsreihe des PEN Berlin an, die unter dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Gespräche organisiert hat in Sachsen, in Thüringen und Brandenburg. Am 5. August geht's los. Auch in Ihrem Theater läuft so eine Diskussion am 17.8. Da wird ja Ost und West zusammengewürfelt auf dem Podium, aber auch eben mit dem Publikum diskutiert. Über übrigens Demokratie und vor allem Meinungsfreiheit.
Genau. Das hat uns sehr gefreut, dass da der PEN Berlin, dass da Dennis Yücel auf uns zugekommen ist mit dieser Diskussionsreihe, die wir sofort großartig fanden. Weil wir hatten auch schon Diskussionsreihen auch mit externen Partnern, die ein bisschen langweilig waren, würde ich fast sagen, weil man auch Angst hatte, welches Publikum kommt denn da und wie wird das denn sein? Also ich kann auch ein schönes Beispiel nennen. Kürzlich war zum Samuel W. Bundespräsident Steinmeier bei uns und das Bundespräsidialamt hatte größte Angst, was denn passieren könnte, weil es eine öffentliche Vorstellung war, wenn da Menschen stören oder wenn etwas passieren könnte. Und ich habe denen gesagt, erstens, das wird bei uns hier nicht passieren. Nichts. Unser Publikum ist sehr friedlich, aber selbst wenn, wie schön wäre das? Also stellt man sich vor, da ruft mal jemand dazwischen und der Bundespräsident ist da, wie reagiert man? Dann muss man sich mit dem auseinandersetzen oder was sagen. Dann passierte etwas. Also dann wäre das nicht in einem ganz sterilen, abgekapselten Raum, sondern das wäre doch erstmal ganz hübsch. Also ich hätte da erstmal gar nichts dagegen. Störungen können ja auch produktiv sein. Und in dem Sinne finde ich das auch sehr schön, dass wir sagen, wir haben jetzt so eine Diskursveranstaltung und die ist auch erstmal offen für alle und die wird genau diese Grenzen ziehen, die ich vorhin umrissen habe, so Humanismus, strafbewehrt, das wollen wir nicht und alles andere können wir offen debattieren und auch heiß debattieren und ich glaube, so kommen wir oder ich hoffe, so kommen wir produktiv voran.
Sagt Daniel Morgenroth, der Generalintendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau. In dieser Woche haben wir nach Sachsen geschaut und vor allem hineingehört. Demnächst geht es um Brandenburg und Thüringen. Hier am Mikrofon geht's weiter mit Kultur heute und für Interesse an den Kulturfragen bedankt sich Karin Fischer.